こんにちは、皆さん。データのコピというポッドキャストへようこそ。
Ja, ganz genau. Konnichiwa Minasan. Herzlich willkommen, ihr alle, bei Data Sein Hals, beim zweiten Teil unserer Godzilla-Folge. Wir machen jetzt, ja, ich gebe zu, etwas abrupt, aber genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, und werden dann gleich über den Film Godzilla von 1954 reden. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann würde ich jetzt doch vielleicht vorschlagen, nochmal kurz auf Pause zu drücken, in der NRW-Mediathek etwas stöbern und schauen, ob ihr nicht vielleicht doch zuerst unsere erste Folge findet und die anhört. Und falls ihr die schon gehört habt, dass sie euch gefallen hat und ihr deswegen hier seid, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich bin Felo und bei mir sind Ture und Markus. Ja, wollen wir mal zu Godzilla 1954 kommen? Wir können ja, zu dem ganzen Rest auch gerne später noch viel mehr dazu sagen, werden wir wahrscheinlich auch immer, aber ich glaube, wir gehen jetzt mal tatsächlich zur Filmbesprechung des ersten Godzillas. Markus, ich hatte vorhin nicht mehr gefragt, aber hast du das noch mitgekriegt, dass ich dir die Show, die Eckdaten aufgedrückt hatte?
Ach, du möchtest, dass ich die Eckdaten auf runterbete? Okay.
Das war ein Nein.
Ja, nein, das habe ich vorhin nicht bekommen, aber ich kann zumindest mal das Erscheinungsjahr nennen. Also wir haben Godzilla 1954 erschienen, in der Originalfassung 96 Minuten, in der deutschen oder internationalen Version, gekürzten Version 81 Minuten. Die Regie hat auch der Erfinder des Ganzen geführt, und zwar Ishiro Honda. Ja, ich könnte jetzt noch schnell die Produktion runterrattern. Tomoyuki Tanaka und Musikschnitt ist jetzt nicht unbedingt so aussagekräftig, solange man jetzt nicht im japanischen Film tief drin steckt.
Was ich noch sagen wollte, ist, die amerikanische US-Fassung trägt tatsächlich den Titel Godzilla King of the Monsters. Also genau das, was letztes Jahr auch ins Kino kam, war damals der amerikanische Titel, der Originaltitel der amerikanischen Kinofassung, die ein paar Monate später hergestellt worden ist.
Mit einem wichtigen Unterschied. In der neuen Fassung hast du lauter Monster, die er bekönigen kann. In der alten Fassung gibt es kein einziges Monster außer ihn, den er bekönigen kann.
Und Raymond Burr.
Und, ja. Ja.
Ja, die haben damals den Szenen neu nachproduziert und den Film auch umgeschnitten. Und das haben sie nicht in Japan gemacht, sondern das fand in den USA dann statt. Die hatten den kanadischen Schauspieler Raymond Burr engagiert, der einen amerikanischen Reporter spielt, der sich zu der Zeit gerade in Japan aufhält, als Godzilla auftaucht, der das Ganze dann kommentiert und beobachtet und auch so in die Verwüstung gerät und mit den Charakteren des Films interagiert, sagen wir mal. Wenn er mit denen gesprochen hat, hat man die anderen Schauspieler seltsamerweise immer nur von hinten gesehen.
Wobei sie es schon ziemlich geschickt gemacht haben. Zum Teil auch sehr. Also vor allem, wenn es da, die werden ja auch dann synchronisiert, aber halt nicht voll. Also da hat ein Charakter plötzlich zwei verschiedene Stimmen. Die Originalstimme und den, wenn er mit ihm spricht, das ist alles ein bisschen.
Das hat dann auch so eine Doku-Qualität dadurch, so eine Dokumentation. Weil du siehst dann halt so, wenn die mit den Eingeborenen der Fischerinsel reden, dann reden die auf Japanisch und Raymond und der Reporter Steve Martin lässt sich das dann von seinem japanischen Freund übersetzen und der kommentiert das auch alles. Und später hast du dann wieder japanische Charaktere, die dann auf Englisch miteinander reden. Ich habe mal geschaut, wie lange diese Nachproduktion gedauert hat. Das ganze Material für die neuen Szenen wurde innerhalb von 3 Tagen aufgenommen.
Ach.
Raymond Burr war genau für einen Tag engagiert. Das war eine 24-Stunden-Schicht,
das sieht man aber auch, ja.
in der der alle seine Szenen gedreht hat. Das erklärt unglaublich viel.
Das sieht man auch, also, was weiß ich, was die Szene, wo sie im Zelt liegen und dieser Sturm aufkommt. Und du siehst die Zeltplane im Hintergrund und sie bewegt sich halt auch keinen Millimeter.
Ja, du siehst das
auch. Super ausgeleuchtet dafür, dass es nachts ist.
Du siehst auch, Raymond Burr wirkt auch mit der Zeit immer fertiger, weil der 24 Stunden auf den Beinen war. Das passt zu diesem Charakter, dass der einfach schlecht, einfach so ein bisschen so ein Muffelkopf ist, also ein sehr grimmiger Blick. So ein Typ, der erstmal alle Umstehenden um einen Kopf überragt und massig ist wie zwei Japaner zusammen. Der wirkt so ein bisschen wie Clark Kent ohne Brille, nur dass eben nicht Superman drunter steckt, sondern eher so der Anti-Superman. Der sich im Hintergrund hält. Für den einzigen Amerikaner in dem Film hat er eine unglaublich passive Rolle. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gesagt, dachte ich, das muss dem amerikanischen Publikum nicht gefallen haben.
Aber in den 60ern war das dann doch klischeehaft dann auch immer so. Man hatte dann diesen Quotenamerikaner, wo man auch immer so das Gefühl hatte, okay, den gibt's halt auch, damit man, oder beziehungsweise nicht das Gefühl hatte, den gab's, damit man den Film auch am amerikanischen Markt gut unterbringen konnte. Aber es war immer ein Quotenamerikaner, der auch total austauschbar war und ja, selbst wenn er irgendwie der Held war, war er total austauschbar, ein Abziehbild.
Ja, das ist er ja auch so ein bisschen hier. Nur eben, dass er eben nicht der aktive, strahlende Held ist, sondern so ein bisschen was wie der nette Onkel, den die tatsächlichen Helden halt kennen, aus irgendwelchen Gründen, die man nicht verstehen kann, sehr vertraut mit ihm sind, aber dann doch nie wirklich mit ihm was zu tun haben. Und die englische Nachsynchronisation, also wenn die amerikanischen Schauspieler nachsynchronisiert wurden, das wurde innerhalb von 5 Stunden aufgenommen. Das sind, glaube ich, nur eine Handvoll Schauspieler, die einfach alle einen für die jungen Männer, einen für die alten Männer und eine für die Frauen oder so nach dem Motto. Und die wurden zusammen mit dem Regisseur in einen Raum eingeschlossen. Die durften nicht erfahren, worum es in dem Film ging, also mit dem amerikanischen Regisseur. Die haben nur ihre Zeilen bekommen, die haben das Skript nicht gelesen, die hatten keine Ahnung, was los ist, und die haben die einfach nur aufgesagt, 2-3 Mal aufgenommen und der beste Take wurde genommen. Und das hört man, finde ich, am allerstärksten, weil die alle unglaublich hölzern klingen. Hölzern und tonlos und emotionslos.
Manche Podcasts werden so aufgenommen.
Das habe ich auch schon mal gehört. Aber 3 Tage, und das ist ja viel, das ist ja eigentlich ziemlich viel Material, das ist ja wirklich eine gesamte Rahmenhandlung, die da neu ist. Schon echt der Hammer. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal Ture zu Wort kommen, der uns den Inhalt mal zusammenfasst. Da lächelt er, da freut er sich.
In dem Meer um Japan, vor den Küsten von eben Japan, später auf dem Festland von eben diesem Japan, da spielt sich Seltsames ab. Da passiert Großes, was sehr Großes. Das, wie alle großen Dinge, damit beginnt, dass im Verhältnis es die Kleinen als erstes trifft. In diesem Fall kleine Fischer, die auf kleinen Inseln mit großen Namen, Odo, wohnen. Und dessen kleine Fischerboote, oder waren es Frachter? Ich denke beides, eben nicht nur aus meinem Gedächtnis verschwinden, sondern auch von der Meeresoberfläche. Des Nachts entsteigt Godzilla also dem Meer und verwüstet das, was da nicht mehr Meer ist. Da ist er schon alt. Er könnte der Ursuppe noch gute Nacht gesagt haben. Und doch noch ganz jung, denn die Wissenschaft, diesmal heißt sie Dr. Yamane, die Wissenschaft hat ganz nebenbei eine Tochter namens Emiko, die zusammen mit dem Marineoffizier Ogata für das bisschen Herzschmerz des Films zuständig ist. Hängt da nicht noch ein Dritter mit drin, Dr. Serizawa? Die Wissenschaft kriegt raus, dass dies alte Ding ganz modern radioaktiv strahlt, auf eine Weise strahlt, wie es nur der Mensch in dieser Zeit auf diesem Planeten vermag. Also die Wissenschaft erfährt, dass das Ding vielleicht so ist, wie es ist, wegen eben dieser Wissenschaft. Und diese Wissenschaft möchte nun dies unerwartete Ergebnis dieser Wissenschaft wissenschaftlich erforschen. Die anderen wollen, der nicht unberechtigten Angst nachgehend, sonst selbst getötet zu werden, es eben nun lieber einfach töten. Wir machen nun also eine angedeutete menschliche und eine ausgemachte wissenschaftliche Dreiecksbeziehung durch. Am dessen Ende steht, dass dieses Symbol, als dass man Godzilla halt auch, also ich sehen kann, also eben dieses Symbol der aus dem Ruder gelaufenen Wissenschaft, als Gesicht für eine monströse Waffe, mit Hilfe einer aus dem Ruder gelaufenen Wissenschaft, mit Hilfe einer monströsen Waffe, beerdigen wird. Und der eine Typ Wissenschaftler beerdigt sich gleich mit, während der andere Typ, der Beobachter, zurückbleibt. Klappe und Endscreen und der Anfang von etwas Großem.
Wunderschön und kryptisch.
Das klang literarisch. Ja. Geradezu nach Literatur.
Gut, ich habe den Film gesehen, ich habe verstanden, was du da gesagt hast. Ja, es hat alles zusammengefasst. Fischerboot gerät in die Explosion. Die Insulaner werden besucht, also Insulaner. Insulaner sind ja auch ein wiederkehrendes Motiv in den Godzilla-Filmen.
Ja, ist kein Wunder, Inselstaat und so.
Ja. Nur ja. Hier haben wir halt tatsächlich noch japanische Fischerei auf einer normalen japanischen Insel, und die seltsamen Riten und Gesänge und Tänze, die die durchführen, sind eigentlich so traditionelle japanische Tänze, gemischt mit dem Aberglaube, dass einmal im Jahr ein Mädchenopfer an den Godzilla, von dem stammt dann auch der Name von den Inselbewohnern, geschickt werden will. Da wird dann einfach ein Mädchen auf den Floß geschnallt und raus aufs Meer geschickt. Das machen die schon seit allen Zeiten. Und später hast du dann in den Filmen eher Südsee-Insulaner, also so wilde und primitive Völker, die dann auf ihrer Insel King Kong anbeten, oder dann meistens ist es Mothra, die Riesenmotte, die dann im Kampf gegen Godzilla antritt und mit Gesängen angefleht und motiviert werden muss. Und also dieses Insulaner-Ding ist sehr wiederkehrend. Und das haben wir hier allerdings noch in der, ich sag's mal, zivilisierten Form.
Wobei das waren ja auch eigentlich eher so Hüttenbewohner, die lustige Tänze vorführen und noch keine westliche Kleidung. Also auch eher, hey, Menschenopfer!
Ja, aber von der Art her, für uns wirken die exotisch, weil wir Europäer sind. Aber für den Japaner würden die nicht exotisch, sondern nur rückständig wirken. Da wirken
also kam's auf mich an, rückständiges Bauern, also Fischerdorf.
Ja,
genau. Wobei so. Dieser Eindruck ist auch nochmal in der amerikanischen Fassung, habe ich das Gefühl gehabt, nochmal verstärkt worden. Da wirkt nämlich die Interviewpartner.
Ich meine, rückständig auch aus dem Jahre 2020 betrachtet, aus dem Jahr 1954, dann auch noch nicht mal so rückständig.
Würde ich schon sagen, weil wenn du in den Film siehst, wie Tokio dargestellt wird, das ist eine blühende Metropole, und die Leute, man sieht ja in den Filmen auch immer ziemlich viel von
der Unterschied zwischen Stadt und Land ist halt auch noch gigantisch. Also geh mal in Deutschland oder in Europa in den 50er Jahren noch in die Provinz.
Ja, aber genau das meine ich mit rückständig. Also ich meine nicht
also irgendwie, ja klar, also, nicht also ja klar, aber halt zurück, nicht, ich genau wollte das, ich wollte nur noch mal betonen, dass es halt nicht dieses rückständig ist, dieses genau dieses ja. dieses rückständig Hüttenbewohner klingt nämlich für mich jetzt eher so nach afrikanischen Naturvolk.
Ja, genau.
Wohingegen halt es ist eine landwirtschaftlich geprägte Gesellschaft, ganz einfach. Mhm. Rückständig, ja. Klar, ja.
Ja, also genau das habe ich auch gemeint. Also das ist halt, es ist ja auch schön, man sieht immer ziemlich viel von der japanischen Kultur. Das haben sie tatsächlich in der US-Fassung vieles davon auch rausgeschnitten, um das amerikanische Kinopublikum nicht zu irritieren.
Beziehungsweise die Japaner, die halt interviewt wurden, wie gesagt, die wirkten auch noch ein bisschen
eigenartig.
Eigenartig, also da würde ich schon sagen, Richtung Rassismus denken. Also im Sinne von, dass die nochmal so eine Ecke döver, blöder.
Ja, aber die.
Katzbuckliger.
Eigentlich konnten die gar nicht so viel machen, denn die haben die einfach nur auf Japanisch sprechen lassen, während wir in der deutschen Fassung.
Es gibt zum Beispiel, es gibt eine Szene, der interviewte Also dieses Reporter-Ding haben wir ja auch in der japanischen Version eigentlich, der da daneben steht und alle Leute interviewt und nach die Geschichte zusammensetzt. Und der führt halt auch Interviews. Und die Interviews wurden für die amerikanische Fassung zum Teil neu gedreht, weil geht ja nicht anders, weil sie sich gegenüber... Und die Japaner, die da halt interviewt wurden, das waren gleich Idioten und so. Also so ja, ein bisschen... Ja,
stimmt. Stimmt, das war mir gar nicht klar. Aber klar, die haben ja nicht nur Szenen mit Raymond Byrne neu gedreht, sondern auch mit anderen Schauspielern. Klar. Natürlich.
Genau, also der japanische Reporter führt einen Japaner, der steht da so normal im Hemd, so relativ locker, hat eine Teetasse in der Hand, also so ein normales Gespräch. Und die amerikanische Version hat dann eine ganz andere Ausstrahlung im Moment, einen ganz anderen Drive.
Ja, da ist was dran. Redet weiter, während ich mir Getränke einschütte.
Das klingt so schön.
Gell?
Ja, ich meine, wir bewegen uns ja auch noch direkt in der Zeit nach dem Koreakrieg, also 1954. Es hat zwar jetzt nicht direkt was mit Japanern zu tun, aber natürlich gab es ein gewisse Ressentiments gegenüber Asiaten. Also wundert mich jetzt nicht, dass es halt auch so gewiss eingefärbt ist, um halt natürlich auch die Asiaten etwas... primitiver dastehen zu lassen. Ähnlich wie halt in Deutschland halt vieles reißerischer eingedeutscht wurde, als es tatsächlich ist, weil irgendwie ein gewisses Sujet bedient wurde.
Man darf ja auch nicht vergessen, halt auch da nicht, dass der Krieg noch nicht so lange her ist und dass man zum Beispiel während des Kriegs nicht allzu entspannt ist mit der eigenen japanischstämmigen Bevölkerung der USA umgegangen ist. Also Lagersperren und so. Und es auch lange auch gar nicht, keine Entschuldigung kam. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es für heute eine Anständige kam. Also das hängt da auch noch alles mit drin. Und wenn man auch Propaganda-Cartoons aus der Zeit sieht, die sind ziemlich hart.
Ich fand das interessant, um mal auf direkt auf Godzilla zu kommen, wie der eingeführt wird. Bis man ihn... einmal wirklich sieht, also wie er dann ein bisschen wie Kasperle-Theater mit dem Kopf über einen Hügelkamm schaut, dauert es ein bisschen. Der stampft nachts durch dieses Fischereidorf, löst einen Sturm aus vorher und dann wütet er durch dieses Dorf. Die Hütten schwanken und stürzen ein und man sieht ihn erstmal nicht. Man kriegt die Auswirkungen zu sehen. Man sieht, wie die Hütte einstürzt und man sieht dann mal an einer kurzen Stelle hinter den einstürzenden Hütten etwas Großes durchs Bild ziehen. Also der versierte Zuschauer weiß, das ist das Bein von Godzilla, aber wenn du damals noch nicht wusstest, was das ist, ist das unheimlich. Du kriegst nur so einen großen Schemen, der da einmal durchstampft, gezeigt und die Reaktion der Leute. Also ich finde das sehr gut, dass sie, wie das inszeniert ist. Wie Godzilla wirklich etwas Unheimliches erstmal. Etwas nicht Greifbares ist. Bis er dann am Schluss tatsächlich am nächsten Tag im hellen Sonnenlicht über den Kamm schaut und etwas lächerlich wirkt. Und in der ursprünglichen Fassung hätte er sogar noch eine Kuh im Maul halten sollen. Da haben sie sich dann dagegen entschieden. Ich glaube, das hätte alles zerstört.
Ich finde, wie er da über einen Kamm schaut, das hat was von der Sesamstraße.
Ja, genau.
So Cookie-Monster. Tiffy, Herr von Bödefeld.
Herr von Bödefeld. Ja, wenn der Herr von Bödefeld einer Explosion aussetzt, einer atomaren, und der verbrutzelt, sieht er genauso aus. Und dann wird er auch sauer.
Ich finde, aus rein figürlichen Gründen hat er ja mehr was vom Cookie-Monster.
Ja, obwohl man auch immer annimmt, dass Cookie Monster, das Krümelmonster, dick ist, das ist er nicht. Das ist ein leerer Lappen.
Ja, der war mal dick. Der war mal dick und dann hat er abgenommen und jetzt hängt noch die ganze ausgeleierte Haut so an dem.
Godzilla hat ja wirklich die Statur von einem Sumo-Wrestler. Also nicht, also Sumo-Wrestler werden normalerweise noch um einiges massiger, die können bis zu 300 Kilo, 300 Kilo ist vielleicht zu viel. Aber über 200 Kilo auf jeden Fall aufbringen. Aber so der durchschnittliche Sumo-Wrestler hat so 150 Kilo, trägt er mit sich rum. Und das ist ja nicht, auch wenn die so aussehen, ist das nicht Fett, sondern nicht nur Fett, sondern unter dem Fett bergen ist unglaublich viel Muskulatur. Sumo-Wrestler sind sehr agil, extrem beweglich. So ein typischer Sumo-Wrestler kann Spagat, das könnte ich im Leben nicht. Und ich glaube, auch sonst sehr viele von den sportlichen Leuten, die ich so kenne, würden keinen Spagat hinbekommen.
Das Gewicht drückt halt runter.
Ja, aber die können das, ohne sich dabei zu verletzen. Die trainieren das wirklich. Die sind wirklich unglaublich trainiert. Die sind vor allem schnell. Die sind reaktionsschnell. Und die Art, wie Godzilla gegen die anderen Monster gerade in den 60ern kämpft, hat unglaublich was für mich. Also zum einen sowieso Martial Arts, dieses ganze Posing vorher, das ganze Gepose und Drohgebärden. Aber auch wenn die aufeinander losgehen, erinnert mich das auch sehr stark an so einen Sumo-Kampf. Das ist ja einfach nur ein aufeinander losstürmen und versuchen, den anderen aus dem Ring zu drängen oder zu Boden zu werfen und zu drücken. Und im Sumo-Kampf ist extrem viel erlaubt. Man darf dem Gegner, glaube ich, nicht in die Augen stechen und nicht mit beiden Händen eine Ohrfeige geben, auf die Ohren hauen, nicht in den Schritt greifen und nicht, ich glaube, nicht boxen und noch so ein paar andere Dinge. Aber sonst ist
alles drin. Was sagen die Regeln zum radioaktiven Atem?
Der dürfte, ja, ich weiß nicht, ob so ein Sumo-Wrestler der Atem des Gegners noch so viel stört. Die sind enge Nähe gewohnt.
Fällt das dann unter Mundgeruch?
Radioaktiver Mundgeruch.
Ich glaube, du musst deine Brennstäbe mal wieder austauschen. Die stehen ein wenig gammelig.
Data ist ein radioaktiver Mundgeruch. Schlechter Titel. Schlecht, ja. Und so ein Sumo-Wrestler hat halt vor allem einen sehr tiefen Schwerpunkt, damit der nicht so schnell umgestoßen werden kann. Und den hat Godzilla auf jeden Fall. Also diese fetten Haxen, die Godzilla hat, diese massiven Beine, diese enormen Fleisch- und Fettwülste unter dieser Beinhaut und dieser so breit in der Hüfte, und der arme Mensch, der da drin steckt, der musste ja auch immer breitbeinig gehen, weil zwischen den Beinen dieser fette Schwanz nach hinten rausgeht. Also das ist tatsächlich so eine Sumo-Ringer-Statur. Godzilla ist ein Sumo-Wrestler, nur ohne Windel. Ohne diesen Wickel. Dieses Wickel.
Die konnten wahrscheinlich auch nicht allzu viel Zeit am Stück drehen in dem Ding, oder?
Nee, gerade in dem ersten muss das so schlimm gewesen sein, in dem ersten Kostüm, das die für den Film gemacht haben. Das muss schlimmer sein. In den späteren Filmen haben die das ein bisschen verbessert. Aber das allererste Godzilla-Kostüm hat 90 Kilo gewogen. Und das war so schwer, dass die sich da gar nicht drin bewegen konnten. Das waren zwei Schauspieler, die sich abwechseln mussten, weil die das körperlich nicht hingekriegt haben. Der eine hat 10 Kilo abgenommen in der Zeit, in der die gedreht haben. Und dann haben die das erste Kostüm genommen, während die ein zweites gemacht haben, haben das in der Mitte durchgeschnitten, so dass der das dann tragen konnte in Nahaufnahmen, wenn man nur den oberen oder unteren Teil von Godzilla sehen
musste. Ach so, in der Mitte. Ich dachte,
ja, Bauchnabel mittig. Ja. Genau.
Ja.
Und aber auch das zweite Kostüm, das dann leichter war, war immer noch so schwer, dass der sich nur maximal 3 Minuten am Stück darin bewegen konnte, bevor er das Bewusstsein verloren hat.
Scheiße.
Absolut.
Ist das würde ja heute, also ich glaube, heute Arbeitssicherheitsgesetze und so.
Ja, in den 80ern ist sogar beinahe einer drin gestorben, weil sich das Kostüm leicht verschoben hat, und dann hat sich so dieses Latex, das ist ja alles Gummi und Latex, das hat sich über die Atemlöcher, eine Falte über die Atemlöcher geschoben, und der wäre beinahe da drin erstickt. Dann haben die den rausgezerrt, haben den wieder zu Bewusstsein kommen lassen, und kurze Zeit später haben sie weitergedreht. Und auch hier und jeden Abend wird dann das Kostüm ausgeleert. Dann wird dann eine Tasse Schweiß daraus gegossen. Das ist ekelhaft, die Vorstellung. Also,
Feierabend hat er bestimmt 4 Platz in der Straßenbahn gehabt.
Ja, wahrscheinlich. Oh, in Tokio? Ja, wahrscheinlich sogar in Tokio. Nee, das ist schon fies. Ja, und es gibt aber auch für viele Szenen, wurde dann so ein handpuppengroßer Godzilla, nur der Oberkörper, angefertigt. Wenn Godzilla zum Beispiel seinen radioaktiven Atem verstrahlt, dann ist das eine Handpuppe, die innen auch mit Mechanik bewegt werden konnte, die dann so eine Düse hatte und so einen Dampfstrahl ausstoßen konnte. Also in dem Film ist dieser typische radioaktive Hitzestrahl, dieser Atem, den Godzilla ausübt, der in späteren Filmen dann blau ist und ich glaube auch ganz lange auf das Filmmaterial per Hand aufgemalt wurde, ist das hier noch ein praktischer Effekt, der bei den Dreharbeiten entsteht. Zum Beispiel, wenn Godzilla diese Strommasten einschmilzt mit seinem Hitzestrahl, die zum Weiß glühend macht und die dann einschmilzen, das ist auch ein sehr schöner praktischer Effekt. Diese Strommasten waren aus Wachs und man hat die mit Heißluft zum Schmelzen gebracht und gleichzeitig mit einer extrem starken Lampe angestrahlt, um diesen weißglühenden Effekt hervorzubringen.
Das ist cool.
Ja.
Also der Modellbauer ist in dem Film auf einem wesentlich anderen Level als in den nachfolgenden. Also auch die. Absolut, ja. Also mir ist nur eine einzige Szene aufgefallen, die schon so cheesy aussah wie später, wobei ich da nicht weiß, ob das eventuell tatsächlich ein Modell von einem Kind sein soll. Bei dem Sturm am Anfang, der aufkommt, kippt einmal ein Helikopter um. Der sieht ja aber schon so aus wie ein Spielzeugmodell, das da steht. Alles andere super hochwertig für die Verhältnisse und auch nicht diese cheesigen Bausätze, die man später hat, wo halt wirklich man auch sieht, was weiß ich, was die ganze Wand ist aus einem Pappstück gebaut, sondern sind tausend kleine Stückchen, die auseinanderfallen. Also es wirkt viel hochwertiger.
Ja, wenn die Häuser einstürzen, dann stürzt da wirklich ein Haus ein mit Ziegelsteinen und Dachziegeln und allem und das sieht echt aus. Bei dem Hubschrauber habe dachte ich das auch. Hat da eins von den Inselbewohnerkindern ein Spielzeughubschrauber oder soll das der echte sein? Ja. Aber tatsächlich, die ganzen Modelle sind so gut gebaut, die wirken auch alle wirklich echt. Also wenn Godzilla da durchstampft, du weißt natürlich, dass das eine Puppe ist und du weißt, dass die Häuser einen Meter oder zwei Meter groß sind, aber das wirkt alles echt. Ja.
Aber genau in den 60ern wirkte das dann sowas von billig, auch teilweise ja gewollt billig. Und es hat sich ja eigentlich bis Power Rangers nicht geändert. Selbst die Power Rangers ist eigentlich genau die gleiche.
Also was heißt jetzt selbst, Power Rangers ist eine billige Serie.
Ja, aber ich habe jetzt, genau.
Ich habe jetzt zum Beispiel gestern 2003 Godzilla gesehen, Godzilla gegen vs. Mechagodzilla. Und das war geil. Also das war richtig. Also da haben die richtig, also später so in der letzten Staffel da haben die zwar richtig, da haben sie ein paar richtig geile Sachen gemacht.
Das wurde auch schon in den 80ern zum Teil richtig gut. Sah manchmal Godzilla noch ein bisschen albern aus, weil er diesen Kopf mit den großen Glotzaugen noch hatte. Aber die Effekte wurden halt auch immer besser ab den 80ern. Und in der Millennium-Staffel sieht das einfach nur richtig verdammt geil aus, was sie da auf die Beine gestellt haben. Das stimmt. Und klar, in den 60ern, ich glaube nicht, dass das gewollt war, die haben nur mit sehr viel Selbstironie die Filme produziert, weil denen bewusst war, dass das cheesy aussah, wenn da ich weiß nicht, Megalon durch einen Damm bricht und du irgendwie siehst, die Steine, die das wegspült, die schwimmen oben auf dem Wasser und gleichzeitig ist der Damm bis zu dem Punkt, wo er einstürzt, ein verdammt geiles Modell. Der sieht richtig gut aus. Das ist immer so eine Mischung aus, sieht gut aus und im nächsten Moment sieht's blöd aus. Und im nächsten Moment sieht es wieder gut aus. Weil das halt tolle Modellbauten waren zum Teil, die erst dann doof aussahen, wenn das Monster da durchgetrampelt ist. Weil man dann plötzlich gesehen hat, dass das alles halt aus sehr leichtem Material gebaut war.
Ich glaube, die haben auch nicht das Riesenbudget damals gehabt. Und ich schaue mir gerade die Veröffentlichungszeiten an. Das ist ja fast Massenproduktion. Die 60er fast jedes Jahr ein Film. Ja. 62, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74. Also es muss echt Masse und ich, wie gesagt, ich glaube nicht die Riesenbudgets zu der Zeit.
Interessant ist, der zweite Godzilla-Film, Godzilla kehrt zurück, der kam direkt im Jahr drauf, 1955, und dann war erstmal eine Pause bis 1962. Und ab da ging es dann aber weiter, so im fast schon im Jahrestakt.
Ja. Also zwischendurch mal 2 Jahre, aber sonst fast Jahrestakt. Bis 75.
Jetzt habe ich den den Faden verloren. Ich wollte gerade, Markus hat uns gerade schöne Dinge auf Slack hochgeschickt. kennt ihr vielleicht auch da draußen, Bambi meets Godzilla. Ein wunderschöner Kurzfilm.
Ich wollte nur noch mal für die Show festgehalten.
Den stelle ich jetzt hier mal unkommentiert in die Shownotes. Der ist einfach nur schön. Genau. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann wird es Zeit. Und wenn ihr ihn kennt, wisst ihr, wovon ich gerade
rede. Da wir gerade vorhin bei Anzügen, Kostümen waren, in der Serie Raising Hope gibt es eine wunderschöne Szene, was man eigentlich mal mit seinem Kind machen sollte. Hier ist es ein King Kong-Kostüm, aber man kann natürlich auch einen tollen Godzilla-Kostüm nehmen, und zwar eine Stadt aus Kartons zu bauen und sein Kind da einmal durchzuschicken und das zu filmen. Das ist toll. Wenn ich mal Kinder habe, möchte ich das auch einmal machen. Ich glaube, dafür hätte ich gern ein Kind.
Oh toll, wie der Kleine sich die Barbie-Puppe schnappt.
Ist sehr schön.
Super, das kommt auch in die Shownotes. Was ich noch sagen wollte, war auch ein Grund, warum diese ganzen Szenen so unglaublich gut klappen. Also zum einen, im Gegensatz zu den späteren Filmen, waren die ersten beiden Filme halt noch in Schwarz-Weiß, und das verzeiht sehr viel. In dem Moment, wo Farbfilm ins Spiel kommt, sieht alles sofort viel billiger aus und künstlicher.
Ja. Und bei Schwarz-Weiß auch die Bildqualität aus den Jahren. Dieser am Anfang der Fischkutter, den man auf dem Meer sieht. Ich habe nicht erkannt, dass es ein Fischkutter ist. Ich habe gedacht, oh, das Meer. Ich sehe etwas Weißes. Ist das Godzilla, der da auftaucht? Nein, irgendwann wurde mir dann klar, okay, das sollen Menschen sein, die auf so einer Planke oder sonst wie da vor sich hintreiben. Aber ich habe einfach nur dunkle Fläche mit etwas Weißem drauf gesehen.
Ja, manchmal ist es besser, wenn man etwas weniger sieht als mehr. Weniger ist mehr, und das kommt dem Ganzen ja durchaus zugute. Auch, dass die ganzen Tokio-Zerstörungsszenen mit Godzilla alle nachts stattgefunden haben. Also wenn Godzilla da am Anfang auf der Insel über den Hügel kam, schaut, im hellen Sonnenlicht, dann sieht er lächerlich aus. Und das ist auch in den späteren Filmen viel zu oft, dass Godzilla im hellen Sonnenlicht gegen seine Kumpane kämpft. Das sieht immer albern aus, aber immer wenn der nachts unterwegs ist, dann wirkt er bedrohlich. Einfach weil man nicht so viel sieht von ihm. Und hier die ganzen Szenen, alle nachts, das kommt super.
Hat auch einen einfachen Aspekt aus dem Modellbau her. Und zwar nachts muss ich nicht so eine weite Sichtlinie nachbauen, wie ich es in einem Taglichtsetting hätte.
Ja, stimmt.
Im Taglichtsetting muss ich mich um den Horizont kümmern. Da muss ich mich darum kümmern, dass halt wirklich auch jenseits von den nächsten drei Straßenzügen was zu sehen ist. In der Nacht mit den richtigen Perspektiven. Gott, hängst ein paar Lichterketten noch in den Hintergrund, dann passt das schon.
Ja klar, natürlich. Das ist sehr viel leichter. Also ich meine, die haben sich schon Mühe gegeben bei den Modellbauten. Also die haben auch darauf geachtet, dass die Städte so originalgetreu wie nur irgendwie möglich war. Aber das erleichtert das Ganze natürlich in der Nacht enorm.
Ja, also denk wieder an die 60er Jahre Godzillas, wo es dann anfing, dass die Kämpfe während des Tages stattfanden.
Und vor allem gerne mal.
Die sahen, also man hat ja wirklich immer gesehen, okay, was, das ist jetzt hier eine Kleinstadt, oder das soll jetzt eine Stadt sein mit Hochhäusern, die aber sich in einem kleinen, winzigen Tal erstreckt, damit man halt nicht sehen kann, was dahinter ist.
Ja, obwohl auch da habe ich gelesen, hat sich auch in den 60er Jahren die Modellbauer Mühe gegeben, das einigermaßen originalgetreu hinzukriegen. Und Japan hat halt sehr viele Berge und Hügel, das kann also stimmen, ich kann es nicht.
Ich meine, es sind ja schlussendlich, also mir sind gerade immer die cheesigsten Bilder in Erinnerung geblieben. Das, selbstverständlich gab es auch sicherlich hochwertigere Produktionen, aber wie ich es vorhin gesagt habe, die 50 Panzer mit dem gleichen Kommandant im Turm, es ist halt, Auch das ist mühevoll. Ich meine, auch die Modelle waren hochwertig zusammengeklebt. Also so, das war jetzt
natürlich
nicht irgendwie, sondern
das ist kein billiger Pfusch, was die gemacht haben. Man
das
sieht's
waren, das
nur.
Waren, das waren Bausätze, wie man sie als Jugendlicher auch zusammengeklebt hat. Und da sind ein paar Stunden pro Stück da schon investiert.
Und ich meine,
meinst du so HN0?
Ja.
Meinst du so HN0?
Ja, genau.
Ja.
Ja, auch wenn die dann in den 60ern haben sie halt meistens gerne mal Godzilla einfach auf der Monsterinsel oder irgendeiner Insel gegen die anderen Monster kämpfen lassen, weil das halt auch viel Geld spart, wenn die keine aufwendigen Modellbauten von Tokio oder Osaka bauen mussten, die dann realistisch zu Schutt und Asche gehen können, sondern nur einfach irgendeine Landschaft. Und da gibt's Filme, da wirken die, da kämpfen dann 3, 4 Monster gegeneinander und stehen in einer Modellbaulandschaft und die wirken dadurch, dass die diese 3 Typen in einem Gummikostüm, ich glaube bei Godzilla gegen Megalon, da hat man Godzilla, da hat man Megalon, das ist dieses Monster mit der Kettensäge im Bauch. Da hat man, glaube ich, nein, ich glaube, das ist Gigan, der mit der Kettensäge im Bauch. Und Megalon ist so eine Art Riesenkrebsinsekt, der hüpfend sich durch die Landschaft bewegt und so Bohrhände hat, der von den Bewohnern von Atlantis an die Oberfläche geschickt wurde, um die Oberflächenbewohner zu vernichten und die Außerirdischen vom Planet X, das ist tatsächlich immer Planet X, haben dann Gigan geschickt, der dann gegen den hilft und dagegen gegen die tritt dann Godzilla an und Godzilla bekommt dann Unterstützung von diesem Riesenroboter, besagtem King Kong. Und die sind alle 3 gleich groß und stehen da in der Landschaft. Und wenn du davon Stills siehst, hast du nicht das Gefühl, dass das Schauspieler in einem Kostüm sind in einer Landschaft, die um den Faktor 30 verkleinert wurde, sondern dass das 4 Collectors-Figuren sind, die alle so 20 Zentimeter groß sind in einer Modellbaulandschaft, die eben dementsprechend klein ist. Also die wirken also, nicht größer, die wirken kleiner dadurch.
Ein Diorama.
Ja, genau.
Ja.
Es ist eigentlich, sind diese Landschaften Riesendioramas. Tatsächlich sind es dann keine Miniaturen mehr, sondern Vergrößerungen. Schön ist auch, es gibt zu der Tokio-Zerstörung gibt es auch eine schöne Anekdote. Der Regisseur Honda ich muss mal schauen, wo ich mir den Namen aufgeschrieben, Ishiro Honda und der Autor des Ganzen, Eiji, oh Gott, das nochmal, Tsuburaya, müssen in Vorbereitung zu dem Film in Tokio auf der Aufsichtsplattform eines Wolkenkratzers gestanden haben, sich Tokio angeschaut haben und besprochen haben, wo hier Godzilla durchstampfen soll. Den Pfad der Zerstörung schon oben auf dem Deck besprochen haben. Die sind dann von umstehenden anderen Besuchern gehört worden und daraufhin wurden die dann vom Sicherheitspersonal erstmal verhört, was sie da eigentlich vorhaben.
Also diesen Stadtteil machen wir platt, dann ziehen wir eine vernichtschneidende Vernichtung.
Das da muss zerstört werden.
Stell dir mal vor, du stehst ja heute so auf einer Aufsichtsplattform in Köln, da stehen 2 Leute und sagen, ja, dann sprengen wir das in die Luft und das, ich meine heutzutage.
Ja.
Da ist doch direkt das SK unterwegs.
Ja, absolut. Ja, das war sogar so authentisch. Eins der zerstörten Gebäude war das Toho-Theater, also das Filmtheater der Produktionsfirma. Das sieht man im Film, wie es zerstört wird und das muss so authentisch gewirkt haben, dass bei der Filmvorführung einige Zuschauer im Toho-Theater Panik bekommen haben und rausgerannt sind.
Medienkompetenz.
Ja. Das ist eh so. Die haben sich da sehr viel Mühe gegeben, das authentisch zu machen. Und daraufhin hat sich bei irgendeinem der späteren Filme ich weiß nicht mehr, welche Firma das war, beschwert, das wäre Anti-Werbung für sie. Das wollen sie nicht. Das muss irgendeine große Firma sein, deren Fabrikgelände Godzilla platt gemacht hat. Und daraufhin haben die dann im nächsten Film, das hat dann Toho beschlossen, gut, wir machen jetzt das, wo sich niemand beschweren kann. Wir zerstören unser eigenes Filmproduktionsgelände. Das hat man dann im nächsten Film gesehen, wie Godzilla Toho plattwalzt. Und irgendwann soll sogar der Bürgermeister von Osaka einen Bittbrief an Toho geschrieben haben, doch bitte im nächsten Film Osaka platt zu machen als Geschenk für seine Wähler. Weil die Leute das natürlich geil fanden. Weil ich meine, die haben das geliebt, wenn sie sehen, ihre Stadt ist in einem Godzilla-Film und wird zerstört. Die haben das gefeiert. Die haben es gefeiert. Das ist geil,
oder? Ich stelle mir das im Kino schön vor. Osaka.
Naja, es ist persönlich, ne?
Er hat Köln gesagt.
Er hat Köln platt gemacht, er hat Köln platt gemacht. Ich habe mal vor Jahren einen Monster-Science-Fiction-Film gesehen, in dem auch ein außerirdisches Weltraum-Riesenmonster durch Rom gestampft ist. Und das war gerade zu der Zeit, als ich studiert hatte, waren wir einmal im Semester oder einmal im Jahr, hatten wir eine Zeichenexkursion, so eine Woche zeichnen in Rom. Das war für mich so ein Dauerpunkt. Ich verbinde mein Studium tatsächlich mit Rom, obwohl ich nicht in Rom studiert habe. Aber da habe ich dann auf dem Flohmarkt Super 8-Film gefunden. Ich weiß nicht, wie das hieß, in dem ein Weltraummonster durch Rom gestapft ist, so das Rom der 50er oder 60er Jahre. Und ich habe das so gefeiert, weil ich gewusst habe, da war ich letzte Woche noch gesessen, auf der Engelsbrücke. Und jetzt bricht das von unten durch die Engelsbrücke durch. Yay! Und der Triumphbogen, jawohl! Und die Säulen, deswegen sind die nur noch als Ruinen vorhanden, weil das Monster die platt gemacht hat. Ich habe das auch gefeiert. Ach ja.
Man zerstört, was man liebt.
Ja. Wollen wir mal auf die Unterschiede, die erzählerischen Unterschiede der Originalfassung oder beziehungsweise der deutschen Kinofassung, die wir kennen, und der amerikanischen Fassung eingehen?
Ja.
Da wäre ja zum Beispiel diese erzählerische Klammer, die US-Fassung aufmacht, die ich eigentlich ganz interessant finde. Also die US-Fassung fängt damit an, dass man am Anfang das zerstörte Tokio sieht. Also man fängt direkt nach der Zerstörung, man kriegt den Ich-Erzähler Steve Martin, der berichtet, was passiert ist. Tokio liegt in Trümmern. Er wird ins Hospital eingeliefert. Und blendet dann erst zurück in die Ereignisse zuvor, die man auch in der deutschen Fassung halt in chronologischer Reihenfolge sieht, aber auch nicht direkt zu dem Fischerboot, mit dem das anfing, sondern erstmal zurück in seine eigene Geschichte, während er im Flugzeug sitzt, aufs Meer schaut, dann liest und raucht und nach Tokio einreist. Und ich glaube, da kriegt man dann einen Schnitt auf dieses Fischerboot, auf den Vorfall mit diesem Kutter. Und ich finde das eigentlich sehr elegant. Es ist dadurch zwar kein richtiger Dreiakter mehr, der es vorher war, aber ich finde die Erzählweise durchaus besser. Weil zum
einen radikalisiert.
Also die Klammer ja, aber insgesamt hat mir der japanische Film besser gefallen. Also insgesamt fand ich den schlüssiger, besser in sich geschlossen. Und ich fand diesen Reporter auch eher störend. Also der wirkte wie, was er ja auch war, reingeprügelt und auch vollkommen nutzlos. Er stand da eigentlich nur rum und kommentierte das Ganze.
Ja, so ab dem Ende des zweiten Aktes, wenn Tokio zerstört ist, spielt der ja auch wirklich keine Rolle mehr. Der hat ja vorher noch so ein paar etwas aktivere Momente, aber am Schluss steht der ja wirklich nur noch. Ist der entweder überhaupt nicht mehr da, weil der im Krankenhaus behandelt wird und die Handlung geht erstmal ohne ihn weiter und am Schluss steht der nur mit bandagiert irgendwo im Hintergrund rum. Am Anfang sieht man ihn zumindest noch in seinem Redaktionsgebäude, das dann zerstört wird und wie er noch Godzilla beobachtet und das auf Tonband aufnimmt. Und also für mich hat es insofern funktioniert, dass ich auf einmal eine Figur hatte, bei der ich emotional ein bisschen besser andocken konnte.
Auch wenn es ging mir halt überhaupt nicht so. Ich fand den nur störend und im Weg. Und zum Beispiel, der hat ja auch ein paar Rollen quasi mehr oder weniger rausgekickt. Zum Beispiel den japanischen Reporter, den wir am Anfang haben. Mhm. Und den fand ich schlicht sympathischer. Es ist, der hatte die Geschichte zwischen Eriko und ihrem Soldaten da ja doch kleiner gemacht und auch ein bisschen unschlüssiger. Es ist so. Für die anderen ist viel erzählerisch dadurch weggefallen. Was die Sache für mich insgesamt eher. Ich fand den Film unschlüssiger, den amerikanischen. Unterm Strich.
Ja, das stimmt schon.
Ja.
Mich würde mal wäre ja die Perzeption in den, also Wahrnehmung in den 50ern interessieren. Du sagst ja selbst, dieser Reporter ist so eine Klammer. Für uns wirkt er jetzt auch wirklich also extremst aufgesetzt.
Ja.
Ich stelle mir jetzt gerade diese ganzen Wochenschauberichte und sonst wie vor. Speziell diese Berichte aus Kriegsgebieten, wie nennt man es nochmal, Public Relation von der Armee, also Kriegsberichterstatter. Das sind wir heute nicht mehr so gewohnt. 1945, habt ihr vorhin selbst gesagt, ist noch nicht lang her, und 1950 bis 1953 hatten wir einen Koreakrieg, wo ja auch noch das Gang und Gäbe war, dass wenn man halt nun ins Kino oder sonst wo kam, dass dann halt diese Wochenschau mit Kriegsfortschritten kam. Was wir heute, glaube ich, gar nicht mehr so kennen.
Ja.
Und wenn überhaupt, dann auch nicht mehr so patriotisch eingefärbt, zumindest mal in Europa.
Aber daran hat es mich tatsächlich auch ein bisschen erinnert dadurch.
Ja klar, das ist auf jeden Fall, es erzeugt diese Erinnerung. Es ist ja auch, es ist diese Klammer. Und andererseits, ich glaube, das hat für das damalige Publikum das Ganze auch wesentlich zugänglicher gemacht.
Also für das amerikanische auf jeden Fall, ja.
Natürlich hat es das, also es ist ja ein Thema, was die Amis ja auch betrifft, was da bearbeitet wird. Und man hat das Ganze natürlich damit auch glatter gebügelt, ist einfacher verdaulich gemacht, indem man halt auch zum Teil storytechnische Verweise darauf, wo dieses Monster überhaupt hinkommt, sind ja komplett rausgelöscht worden. Sind ja so nicht mehr da. Das ist
ja, aber so umgeht man halt auch natürlich irgendwo viel, dass man Kulturen und so erklären muss. Ich meine, es wurde ja eh schon viel kulturell zurechtgeschnitten und sonst wie, aber so muss man im Prinzip nicht mal mehr erklären, okay, wir sind hier in einer ländlichen Region oder sonst was, sondern ach ja, guck mal, die Asiaten, die sind rückständig. Tokio kennt man noch, Tokio hat jeder mal gehört, aber ansonsten, abseits von Tokio, gibt es da noch was in Japan? Ah ja, das ist dann der Rest des Land. Die wohnen da in Hütten und bauen Reis an. Da haben wir heute teilweise noch das Bild, was weiß ich, was von China und Indien. Wenn du mal nachfragst, was ist unser typisches Bild vom ländlichen China? Ja, Hütten, und die bauen Reis an.
Das kann durchaus sein, ja. Das ist,
dabei stimmt das ja gar nicht, sie bauen auch Tee an.
Ja, aber klar.
Natürlich, aber halt, wir haben eine absolut landwirtschaftliche, auch aus unserer heutigen Sicht rückständige Bevölkerung im Kopf, wo im Prinzip der Traktor das höchste der Güter ist, weil ja, dieses Bild kennt man nun halt aus Film und Fernsehen sonst wie, aber das ist ja nicht gesamt das ländliche China, das so ist. Das wird vielleicht noch ein paar Regionen sein, die so sind, aber...
Wollte ich gerade sagen, das ist aber auch doch tatsächlich noch Teilwahrheit. Also du hast extrem hochgebohrte, moderne, auch extrem verstädtische Regionen in China und auch...
Natürlich, klar.
Ja.
Also aber China nun halt, ist, aber nun ich, halt... Wie gesagt, wenn denkt,
auf Fläche.
Ich werfe den Begriff in den Raum, nennt ich jetzt China, und es hat jeder dieses Bild vor Augen, wohingegen, wie heißt diese Riesenproduktionsstätte, wo praktisch alles, was irgendwie Elektrotechnik ist, produziert wird, Sheng, du weißt, welche Stadt ich meine.
Ja.
Das ist auch ländliches China. ländliches China bedeutet halt, es gibt auch Millionenstädte, was für uns halt irgendwo schwer miteinander zu verbinden oder geistig miteinander zu verbinden ist.
Also da kann ich sagen, mir geht es inzwischen tatsächlich so, dass ich, wenn ich an China denke, das hat auch was viel mit aktueller Berichterstattung so zu tun, weil ich war ja noch nie da, bin ich tatsächlich mehr bei den Millionenstädten. Bei diesen riesen Clustern und so. Weil die kommen bei dem, was ich so schaue, öfters vor. Sind öfters.
Okay, also
Ja.
das Bild ändert sich, aber ich glaube, vor
Ja.
10 Jahren hat halt, vor 10 Jahren kannte noch niemand überhaupt eine Millionenstadt in China außerhalb von Peking.
Ja.
Also das heißt, dieses Bild wandelt sich gerade auch und wandelt sich sehr schnell.
Ja, Shanghai noch vielleicht.
Ja,
Ja.
genau. Und Hongkong hat man auch schon mal gehört, aber ansonsten halt.
War die vor 10 Jahren schon? Wann sind die eigentlich übergeben worden? In den 90ern, glaube ich, ne?
In den 90ern meine ich, aber auf jeden Fall, es war
Übergeben
schon vorher
worden.
eine internationale bekannte Millionenstadt.
Das klingt schon so ekelhaft, ne? Wird so eine Stadt übergeben?
Ich habe es bis heute noch nicht so ganz kapiert, was da eigentlich, wie eigentlich jetzt der Status von denen ist.
Unterm Strich, es gibt einen Vertrag, an den sich China nicht hält. Das ist Status, wie es momentan aussieht.
Genau, ja. Da,
Ja.
da, so weit war ich auch schon.
Ja, damals gab es irgendwie versprochen worden, ja, ihr seid jetzt Teil von China, aber seid politisch irgendwie noch was Eigenes, ihr könnt eure eigenen Leute wählen und so, also seid jetzt nicht Teil unseres politischen Systems. Ein ganz, ganz schräges Ding. Und daran hält sich China anscheinend nicht. Die unterwandern es nach und nach.
Das kann
Ja.
auch merkwürdigerweise nicht so funktionieren.
Nee,
Es,
ein Staat,
die
zwei Systeme.
Bundesrepublik, die
Ja.
Bundesrepublik ist merkwürdigerweise auch nicht darüber begeistert, dass ich hier auf meinem Grundstück meinen eigenen Staat ausrufen will mit eigenen Gesetzen. Irgendwie haben die was dagegen.
Wie echt? Was ist sowas?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass.
Unterdrückung, Diktatur!
Ich glaube, solange du das nur behauptest, ignorieren sie es.
Das heißt erst, wenn ich, das heißt, ich muss den Worten Taten folgen lassen.
Ja, wie willst du
Und ich
das machen?
distanziere mich jetzt von irgendwelchen Reichsbürgern. Ich möchte bloß meinen eigenen Staat ausrufen.
Ich habe mich einfach zu meinem, ich erkläre mich zu meinem eigenen Staat als Person und überall, wo ich den Boden berühre, ist gerade mein Staatsgebiet.
Ich bin meine eigene Diktatur. So.
Ja. Entfernen Sie sich aus meinem Staatsgebiet. Dauerhafter 2000 Mal Bannkreis. Um
Sag
mich.
mal, das am Schluss wird Godzilla wird ja durch den Oxygen Destroyer, den Sauerstoffzerstörer, besiegt.
Ja, ich nenne es irgendwas mit Wissenschaft.
Irgendwas mit Wissenschaft. Ja, genau. Irgendwas mit
Ja.
Wissenschaft. Das ist nämlich genau das, worauf ich hin will. Das wird als die gefährlichste, furchtbarste aller Waffen, die ganze Erde, das ganze Leben auf der Erde zerstören kann, weil der Oxygen Destroyer den Sauerstoff zerstört, zersetzt oder irgendwas.
Boah,
Und
das fällt mir erst jetzt auf. Ich bin mächtig. Kniet vor mir nieder. Ich habe einen Sauerstoffzerstörer auf der Arbeit. Das nennt man Ozonquäker. Und zwar, wenn man Sauerstoff in seine Grundmoleküle spaltet, dann hat man Ozon. Ich
Moment.
zerstöre jeden Tag Sauerstoff.
Sauerstoff
Ich,
ist ein
nee.
Element. Das
Entschuldigung,
kannst du nicht.
andersrum.
Wenn du das zerstört, hast du Kernspaltung.
Wenn man O2 in spaltet, dann
Ja.
kriegst du reines O und
Genau.
dann hast du Ozon.
Ich zerstöre ständig Sauerstoff und
Moment.
wandle ihn
Nee, da kommt
in
doch irgendwas
Stickstoff
rein.
um.
Aber auf jeden Fall funktionieren die Geräte nach dem Motto, es wird Sauerstoff, also der O2, der molekulare Luftsauerstoff wird gespalten.
Also bist du schuld daran, wenn die Welt irgendwann vernichtet, dass das ganze
Nein,
Leben auf der Erde vernichtet wird? Trägst du Augenklappe?
ich bin dafür verantwortlich, dass bisher Deutschland nicht von Godzilla überrannt wurde.
Ah,
Also, Ozon ist
gut.
O3, das heißt wahrscheinlich löst ihr das raus und dann bindet sich das zu O3 wieder
Und
drin. Die
O1.
Sache, genau. Der O1 kommt quasi nicht vor, das ist es halt. Sauerstoff als freies Atom kommt eigentlich in der
Genau,
Regel nur als Molekül vor.
und das ist
Genau.
die Wirkung, weil das freie
Ja.
Sauerstoff, der ist extrem oxidierend und
Ja.
bindet bei der Geruchsmoleküle super schnell, also sehr, sehr effektiv. Aus
Ja,
dem Grund haben wir so ein
natürlich.
Gerät.
Okay, was
Das ist
will.
es ja, genau. Du löst Sauerstoff als Molekül aus und dockt halt quasi sofort woanders an, weil
Ja.
Also das, was wir jetzt im Film sehen, ist ja, er wirft eine Pille, also der Dr. Zing-Dingsbums, der mit der Augenklappe, kein böser Wissenschaftler, auch wenn er Augenklappe trägt, sondern eigentlich tatsächlich ein eher verantwortungsvoller Wissenschaftler, der halt dann sein Auge im Zweiten Weltkrieg verloren hat.
Ja, der ist mehr Augenklappenträger im Gothic-Sinne, glaube ich. Der wird abends secure, da bin ich mir sicher.
Oder so. Also der zeigt seiner Verlobten, führt das vor, wirft in ein Aquarium mit Fischen eine Pille. Die Pille fängt an zu sprudeln, so wie eine Alka-Seltzer-Tablette. Hm. Und daraufhin lösen sich die Fische auf. Das heißt, das Fleisch zerfällt von den Knochen. Und später wohl auch die Knochen, weil wir das dann am Schluss, Spoiler, bei Godzilla sehen, lösen die sich auf. Haltet ihr das chemisch für richtig, dass Sauerstoff sowas machen kann?
Es macht ja nicht das Sauerstoff, sondern das Ding löst wahrscheinlich den Sauerstoff ist so gut wie in allen drin.
Mhm.
Das ist so ziemlich das weit vorkommt. Das heißt, wenn du es rauslöst, ich weiß nicht, was dann passiert, keine Ahnung. Ich kann dir bloß sagen, wenn du Sauerstoff auf Ding raus, aus uns rauslöst, funktionieren wir wahrscheinlich nicht mehr.
Okay.
Das also, ist dafür kaputt.
Also gut. Das beantwortet schon meine Frage, weil ich nämlich tatsächlich dachte, so kann das doch nicht funktionieren. Aber das gut, nee, danke. Das war nämlich genau die Frage, wie auch immer das aussieht, was passiert, wenn man Sauerstoff aus den Fischen rauslöst, dann sterben die. Halt hier sehr plastisch.
Ich meine, wir lösen die ganze Zeit Sauerstoff aus uns heraus und führen neuen, also beziehungsweise verbrauchen ihn, führen ihn zu, verbrauchen ihn, führen die Abführprodukte raus als CO2.
Wir lösen es ja nicht aus uns, sondern aus dem, was wir gegessen haben.
Aber hier passiert es auf eine sehr drastische Art und Weise.
Wir atmen Sauerstoff ein, oxidieren unsere Nahrungsmittel, gewinnen dadurch Energie und geben das Kohlenstoff auf dem, was wir gegessen haben, um genau zu sein mit dem Sauerstoff.
Aber jetzt sag mal, die Wirkung dieses Sauerstoffzerstörers, dieses Oxygen Destroyers, die scheint doch nur im Wasser zu sein. Denn erstmal das Aquarium hat keinen Deckel und soweit ich das gesehen habe, und die stehen direkt daneben und lösen sich nicht auf. Und später auf dem Schiff, wenn Dr. Theo, den Namen kann ich mir einfach nicht merken, und der junge Verlobte, der junge Held, darunter tauchen und Dr. Augenklappe, nenne ich ihn jetzt einfach mal gemeinerweise, weil ich den Namen nicht kann, löst dann die Oxygen-Destroyer-Bombe aus, bleibt dann unten, um Selbstmord zu begehen, damit das Geheimnis seiner Erfindung nicht bekannt wird. Dann löst das ja da unten im Wasser nicht nur Godzilla auf, sondern das steigt auch an die Oberfläche und direkt über ihnen ist das Schiff mit allen Leuten. Das heißt, also die müssten sich das dann auch auflösen, denn das
ich Zeug... Ich gucke nicht nur das, also ich gucke gerade nach, ich Glas und das Erste, also jetzt bin ich ganz im trüben Wasser drin, aber das Erste, was ich hier sehe als Formel für Glas ist SiO2, das heißt, in dem Molekül sind zwei Sauerstoff drin, müsste ja eigentlich dann auch schon aufgelöst werden. Mhm. Der Glastank, in dem die Fische sind.
Ja, stimmt.
Ihr denkt da zu weit. Denkt an die Atombombentests unter Wasser. Da ist an der Oberfläche auch nur zwar ein ordentlicher Blub rausgekommen und da hat sich ein bisschen was verfärbt und da kam am Schluss eine Wolke raus, aber...
Und Godzilla!
Und Godzilla zeitlich versetzt kam da noch raus, aber ansonsten hat es da Blub gemacht.
Absolut.
Also ich glaube einfach, dass es jetzt eher... auf diese wahrscheinlich doch schon bekannten Aufnahmen aus Unterwassertests und so dann doch zurückzuführen.
Ja, cool,
Leute, in unserer DNA ist übrigens auch Sauerstoff drin.
Aha.
Also eingebaut. Also es trifft alles, aber wahrscheinlich ist es einfach Blödsinn. Die brauchen irgendwas, was den Godzilla auflöst und dann hat man irgendwas sich ein Wort Technik. Ausgedacht.
Es ist irgendwas ja auch ein totaler Antiklimax am Schluss.
Ja.
Das ist ein total friedliches Ende, eine friedliche Zerstörung. Der schläft da unten und die kommen unter Wasser und sie kommen runter und dann löst er sich auf. Und dann kommt er nochmal an die Oberfläche, bäumt sich noch einmal auf und versinkt dann und löst sich auf. Das ist unglaublich.
Ist fast romantisch mit der Musik, ne?
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Musik dazu,
es ist friedlich, es ist doch was ein bisschen geisterhaft und hat romantisch, ja, trifft's. Das ist ein ganz eigenartiges Ende und das Seltsame, obwohl das so antiklimaktisch ist, heute würde man, was soll, wenn jetzt der letzte Godzilla King of the Monsters letztes Jahr so ein Ende gebracht hätte, hätten alle gesagt, was soll das denn? Aber in dem Film funktioniert das. Das ist ein tolles Ende, weil es unglaublich eindringlich wirkt. Auf diese komisch ruhige, geisterhafte, friedliche Art. Das ist ganz eigenartig.
Ja, also in 3 von 4 Basen, aus denen sich unser DNA-Strang zusammensetzt, ist Sauerstoff.
Mhm. Ja, also, da möchte ich mal nicht an den Oxygen Destroyer kommen. Übrigens in Godzilla vs. Destoroyer. Das ist aus dem Jahr, ich habe es hier irgendwo stehen. Nee, ich habe es nicht hier stehen, das war jetzt nicht gut. Doch, das war 1995 und zwar der letzte Film der Heisei-Ära. Also der letzte Film vor Roland Emmerichs Zilla, ich nenne ihn jetzt nur noch Zilla oder Gino, kommt der Oxygen Destroyer nochmal ins Spiel. Denn aus dem, was der Oxygen Destroyer angerichtet hat, haben sich später winzig kleine Elemente gebildet, die dann zu winzig kleinen Destroyer-Krabben gewachsen sind, die dann wieder angewachsen sind zu großen alienhaften Killer-Krabben, so 2 Meter groß, die sich dann am Schluss alle zusammen zu einem riesigen Destroyer-Monster, das größer als Godzilla ist, zusammenmergen und aussieht wie so eine Art Weltraum-Riesenkrabben-Alien-Space-Geier. Und dieser Destoroyer schafft es dann auch am Schluss, Godzilla zu zerstören, zu töten, der zu dem Zeitpunkt kurz vor der Kernschmelze steht. Seine innere Temperatur steigt so an, dass der von innen rot glühend ist und den ganzen Film über haben eigentlich die Menschen nur Angst, dass Godzilla eine Kernschmelze erleidet und die ganze Zeit versuchen, ihn nicht aufzuregen, ihn irgendwie so abzukühlen.
Ihn zur Aggressionstherapie schickt.
Super geil.
Godzilla, echt jetzt. Du geh zur Kur, Mann.
Ganz ruhig, nicht aufregen. Genieß
die Sonne.
Ganz
chill mal. Godzilla, chill dein Leben.
Ruhig, ja. Brauner, ruhig.
Star Trek. Die Folge, wo der Vater von Spock, Sarek, dement wird.
Ja.
Wo sie es mit. Da warten die ja auch auf Aliens, die in einem Matschbad sitzen müssen.
Ja, stimmt.
Ob das kleine Godzillas sind, die kurz vor der Kernschmelze sind.
Die gekühlt werden müssen.
Ja.
Was ich ja auch, kleine Godzilla, finde ich auch schön, in dem Film übernimmt ja Godzillas Sohn dann den Part von Godzilla und der taucht. Es gab schon in den 60ern gab es einen Godzilla Junior. Das war dann schon wirklich die cheesy Phase, wo Papa und Sohn zusammen spielen und kämpfen trainieren und der Kleine lernen muss, wie man
kämpft.
Wie man Strahlenatem ausstößt, aber nur kleine Rauchkringel. Und dann mit einem kleinen Jungen auf der Insel zusammen rumläuft und alle Monster.
Ja, der Film ist aber, der ist ein absoluter cheesy Höhepunkt gewesen, glaube ich.
Das ist so,
ich glaube, da gibt es nicht mehr.
Ja. Was war das? Entweder Godzilla Attack All Monsters oder Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. Das müsste der Film sein aus dem Jahr 1967. Das ist echt so schlimm. Und dieses Godzilla-Kind hat so blöde Glubschaugen und der spricht auch mit dem Jungen. Der ist auch so groß wie der Junge und der spricht mit ihm, hat so eine Piepse-Stimme. Das ist so schlimm. Das ist so furchtbar.
Als der Tramp das erste Mal gesprochen hat, war das sein letzter Auftritt. Das hätte man mit dem, also von Charlie Chaplin.
Ach so, ja.
Der Tramp. Der große Diktator. Das hätte man auch so mit dem Godzilla-Kind-Ding halten soll.
Ich glaub,
der das erste Mal spricht und das war sein letzter Auftritt.
Das kann durchaus sein. Ja. Also, weil der aus der Heisei-Ära, übrigens haben auch Godzilla und Anguirus, das Monster, das man schon im zweiten Film sieht, die sind ja später Kumpels und Buddies. Das sind ja Freunde, die zusammen nicht mehr gegeneinander, sondern zusammen kämpfen. Und es gibt einen Film, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welcher. Ich könnte mal hier meinen DVD-Stapel durchschauen. Da kämpfen die zusammen, gemeinsam. Ich glaube, das ist, genau, Frankensteins Höllenbrut. Außerirdische Insektenwesen bemächtigen sich menschlicher Körper und haben nur ein Ziel, die Ausrottung der Menschheit und Übernahme des Planeten. Ein einfältiger Comiczeichner, der Held ist ein Comiczeichner in diesem Film, ein Manga-Zeichner, und seine Freunde geraten eher zufällig zwischen die Fronten, als die Außerirdischen einen neuen Vergnügungspark als Hauptquartier nutzen, um von dort ihre Pläne in die Tat umzusetzen.
Oh, das klingt wie eine Folge aus Batman, die 16 Jahre sind.
Sieht auch so aus. Der ganze Film sieht wirklich so aus. Das ist so, so schlimm. Das Geile ist nämlich, Godzilla und Anguirus reden miteinander. Mit Sprechblasen, mit eingeblendeten Sprechblasen, wo sie sich anweisen. Geh mal los und schau nach, was da los ist. Okay.
Ich weiß, warum du dich da so identifizieren kannst mit uns. Und die Hauptfigur heißt Feloci, oder?
Ja, genau. Feloci gegen Frankensteins Monster. Es ist so schlimm. Oh, das ist echt...
Der Tintenmaler ist mächtiger als das Schwert.
Ey, das ist der Hammer gewesen, als ich das gesehen habe, wie die da miteinander gesprochen haben. Ich habe geschrien vor Lachen. Das sieht so geil aus, diese Sprechblasen. Und dann schwimmen die zusammen durchs Meer Richtung Japan, weil die ja zusammen auf dieser Monsterinsel leben. Und du siehst aber diese Schwimmbewegung, wenn sie so auf und nieder, rauf und runter durchs Wasser gehen, dass sie nicht schwimmen und sich nach oben durch die Wasseroberfläche abstoßen, wie man das beim Schwimmen macht, sondern dass sie auf dem Grund eines nicht sehr großen Beckens, tiefen Beckens stehen, gar nicht gehen, sondern stehen, während das Wasser an ihnen vorbeiströmt und sie immer wieder untertauchen, damit es so aussieht, als ob sie schwimmen. Das ist so schlecht.
In Wirklichkeit liegen die auf dem Brett, da David Hasselhoff, der sie...
Da hätte echt nur noch so ein Surfer, kleiner Minisurfer gefehlt. Also es gibt so unglaublich viele Filme aus den 60ern, die eigentlich alle nach dem Motto funktionieren, die sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind. Eigentlich sind so alle Filme aus der Zeit so schlecht, dass sie schon wieder gut sind.
Mal mehr, mal weniger, würde ich sagen. Und also manchmal wird es auch unerträglich.
Ja, und dann gibt es wieder Filme, die sind so schlecht, dass sie schon wieder schlecht sind.
Die sind so schlecht, dass sie man nicht unbedingt gesehen haben muss.
Befehl aus dem Dunkel ist so einer.
Nee, den fand ich großartig. Echt? Das war der mit den Aliens, oder?
Ja, ja. Wo sie am Anfang in der Rakete...
Mit den Sonnenbrillen-Aliens.
Ja.
Die irgendwie gleich aussehen, ja.
Okay, den fand ich schnell. Dann fand ich den Anfang cool, wie diese zwei Astronauten zum Planet X fliegen, der irgendwie durch Sonnensystem gerade fliegt und hinterm Saturn auftaucht. Und die fliegen dann in ihrer Rakete. Da ist auch ein amerikanischer Astronaut dabei und ein japanischer. Und dann fliegen die da vorbei. Ja, wir sind jetzt hinterm Saturn. Warum der keine Ringe mehr hat, ist auch noch nicht geklärt worden. Stand Saturn.
Das ist doch die deutsche Synchro, oder?
Ja.
Dann, genau, ich glaube, ich habe den tatsächlich.
Das hat gebrandelt. Da war, scheinbar stand Saturn im Drehbuch, aber die haben statt dem Saturn dann einen Jupiter gebaut und wurde dann mal so erklärt. Also den fand ich dann. Den Anfang des Films geil, der wird nur später richtig, richtig furchtbar. Aber eigentlich sind die alle, wenn man auf cheesy Filme sieht, ist die Showa-Ära bis von eigentlich von 55 noch nicht wirklich, aber spätestens ab Godzilla die Rückkehr des King Kong, also Godzilla vs. King Kong bis 1975 die Brut des Teufels, ist eigentlich alles unglaublich cheesy. Mir macht sowas wahnsinnig Spaß. Und ich finde, der zweite Film, da kämpft dann Godzilla schon gegen eins von den Monstern, gegen Anguirus. Und das heißt, die japanische Godzilla hatte schon ein Monsterverse, was die jetzt gerade in den USA hier groß aufbauen, wenn dann demnächst Godzilla gegen King Kong antritt und so weiter. Und hier Godzilla, King of All Monsters. 1955 hatte Godzilla schon seinen ersten Monstergegner. Das war der Beginn des Monsterverse.
Dass Marvel jetzt so dieses Riesenfilmuniversum aufbaut, ist ja eigentlich auch gar nichts Neues. Das ist ein altes Ding. Was neu ist, dass sie dem am Namen gegeben haben. Ich meine, wir haben vorher das Star Trek Wars gehabt. Wir haben schon ewig das Star Wars Verse. Das Star Wars Verse, das Godzilla Wars ist ja auch schon etc. pp. Aber jetzt müssen die alle jetzt halt, jetzt kriegen die Kinder halt Namen.
Ja.
Jetzt wird das halt geplant.
Ja, genau. Ja, genau. Und ich wollte ja eigentlich noch zu dem Baby-Godzilla. Der taucht nämlich dann in der Heisei-Ära in den 80ern nochmal auf. Ich glaube, oder irgendwann in den 90ern, entweder in King Kong gegen Spurs, Godzilla gegen Space Godzilla oder Godzilla gegen Mecha-Godzilla 2 oder irgend sowas, taucht tatsächlich schon ein neuer Baby-Godzilla auf. Und der ist mal knuffig. Der ist so niedlich, der kann zwar nicht sprechen, ist aber so unglaublich Muppet-knuffig, dass du den echt nur mit dem Stein totschlagen willst. Das ist schlimm.
Das ist also deine Reaktion auf niedliche Dinge. So willst du mit dem Stein totschlagen.
Ja, genau. Ja.
Ich werde dir niemals einen Hundewelpen schenken.
Ich bin ein böser Mensch. Ja, ich bin auch auf der Seite, ich bin auch Team Godzilla. Oder Team Destroyer. Ich bin Team Destroyer.
Oh Gott, ja, Hashtags.
Und ich meine, die ganzen Monster aus der Showa-Ära sind zwar alle später auch mal irgendwie, nicht alle, aber viele sind später wieder aufgetaucht und jetzt auch in den Monsterverse und in der Millennium-Staffel. Aber als die Heisei-Ära 1984 wieder angefangen hat, war da nichts davon da. Und ich weiß nicht, ob ihr euch den Film mal angeschaut habt von 84, die Rückkehr des Monsters, Godzilla, Rückkehr des Monsters.
Nee.
Godzilla wirkt traurig die ganze Zeit. Der wirkt total verloren. Es sind immer wieder Szenen, wo der mitten in der Zerstörung innehält und dann da verloren rumsteht und so wirkt wie, wo sind die alle hin?
Ja, wenn du 30 Jahre lang gemobbt wurdest.
Ich sehe da gerade echt so ein nettes Bild, wie Godzilla da mitten im Chaos steht, Sirenen, Hubschrauber und er so,
was ist los hier? Ach Mann, er ist so resigniert. Am Schluss wird er auch in einen Vulkan gestoßen und man hat eher so das Gefühl, der springt schon fast selber rein. Das ist so der gibt auf. Das macht alles keinen Spaß mehr. Du musst dir vorstellen, der hat jetzt da 2 Jahrzehnte lang Spaß gehabt. Dann war 10 Jahre lang gar nichts und dann kommt er zurück und auf einmal ist der ganze Spaß weg. Der hat seine ganzen Kumpels verloren. Seine Freunde, seine Gegner, aber das waren seine Buddies, mit denen der auf einem Level war. Die waren alle weg. Nur noch diese kleinen, ekelhaften Leute.
Irgendwann ziehst du halt nicht jedes Wochenende nach Tokio los und rockst die Stadt. Das ist einfach immer nicht mehr drin. Und wenn du darauf hängen bleibst und dir nichts, du irgendwie dich nicht weiterentwickelst und nach 30 Jahren immer noch irgendwie so losziehst und keiner mehr Bock hat mitzukommen, weil die schon irgendwie das dritte Motra-Kind
haben. Das ist Godzillas Midlife-Crisis.
Ja. Volle Lotte.
Ja, der wollen nochmal einen drauf machen, aber es ist keiner mehr da, der mitmacht. Ich habe mir auch schon gefragt, ob das vielleicht so eine Zeitreisenummer ist oder sowas wie, ihr wisst ja noch bei Doctor Who, als Capaldi den Doktor übernommen hat, die erste Folge dann, Deep Breath, wenn er einen T-Rex mit der TARDIS nach London bringt und der T-Rex dann in der Themse rumstapft und irgendwann übersetzt dann der Doktor was der Tyrannosaurus da sagt und er beschwert sich: Was ist los hier? Ich bin so allein. Hier ist alles so kalt. Die Luft beißt. Früher war alles anders. Jetzt ist alles weg. Ich fühle mich so einsam. Und daran musste ich dann auch denken, als ich da Godzilla mitten in der Verwüstung gesehen habe, immer wieder stehen geblieben habe und dann so, was ist los hier? Ich bin so allein und alles ist weg. Seine Welt ist verschwunden.
Ich hätte ein tolles Projekt für dich. Du synchronisierst den Film bitte nochmal neu. Also zumindest, du musst ja nicht den ganzen Film, es reicht ja Godzillas Rufen, ja, zu synchronisieren.
Auch ich kann da, können wir auch reifen. Muss ich gar nicht, da schreiben wir neue Untertitel dazu.
Du hörst dir vorher noch so ein Best-of vom Joy Division an, dann bist du auch so genau der richtigen Stimme.
Oh Gott, nee, du, ja. nee, ich, nee, bitte nicht, ich werde das nicht untertiteln. Ich möchte nicht am Schluss mit Godzilla zusammen lebensmüde, lebensüberdrüssig in den Vulkankrater springen müssen, das tue ich, meine Damen. Furchtbar. Boah.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, du bist so ein depressives, irgendwo zwischen 50 und 300 Meter großes Dingsbums und musst Selbstmord begehen. Wie willst du das bitte schön machen?
Ja.
Obwohl, ja, er kann ja einfach seinen Reaktor überlasten.
Ja, das zum einen. Ja, kann er das denn bewusst?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung, weiß ob er das wirklich bewusst kann oder ob er sich halt einfach überfrisst. Ja. Ich meine, das kann ich auch machen. Mich so lange überfressen, bis ich, keine Ahnung, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt bekomme. In den letzten 3 Monaten der Weg eingeschlagen, darf ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe mir gerade ein Fitnessgerät für zu Hause gekauft. Nur mal eben so. Damit ich nicht auch irgendwann als übergewichtiger Godzilla hier durch Köln Nippes stampf und alles kaputt mache, weil mir keine Hosen mehr passen. Nee, aber, tja. Naja, es ist ja auch nicht so, dass der dann in dem Krater, in der Lava dann stirbt. Der taucht ja dann da auch wieder in dem nächsten Film wieder auf. Da muss er dann gegen Biollante kämpfen. Das hast du vorhin schon. Also diese geile, super riesen Pflanze mit der Seele eines toten Mädchens. Das ist echt so das abgefahrenste Monster eigentlich von allen. Ich meine, du hast gerade gesagt 50 bis 300 Meter. Ich glaube, wir haben die Größe von Godzilla.
Nee, 50 bis 118 Meter. Also irgendwo in dem Bereich.
Moment, ich glaube, der Godzilla, der ist groß.
Genau.
Der ist nochmal... Der ist mit Tokio gewachsen.
Ich habe nämlich hier auch mal irgendwo ein Video gefunden, wo die Größenverhältnisse der einzelnen Godzillas gezeigt wird, wie die wirklich über die Zeit wachsen. Und 300 Meter ist der Godzilla aus den Anime-Filmen, die jetzt gerade auf Netflix sind.
Also genau, der irgendwie 20.000 Jahre alt und nur gewachsen in der Zeit, wie ein Krokodil. Mhm.
Die Menschheit hat die Erde verlassen, weil die Erde von Monstern bevölkert ist und in der Zwischenzeit ist Godzilla auf 300 Meter angewachsen.
Ja.
Aber der ursprüngliche Godzilla war 50 Meter hoch. Ich glaube, dann später in der Heisei-Ära war der 80 Meter und bei Shin Godzilla weiß ich es nicht. Ich glaube, der haben sie wieder auf 50 runtergeschrumpft. Oder vielleicht nochmal wachsen lassen, keine Ahnung.
Ich glaube, der wirkt zumindest größer. Also der Millenniums Godzilla, der ist ja schon so, dass er zwischen den Häusern steht.
Mhm.
Also, dass sie auch teilweise größer sind als er oder nicht.
Und, ich glaube, dann haben die den Millenniums-Godzilla wieder auf 50 Meter runter.
Genau, und der aktuelle, der ragt so richtig der ist riesig.
Ja, stimmt. So gefühlt. Der Shin-Godzilla, der ist größer als die Hochhäuser. Ja, das war. Oder zumindest so groß, dass die neben ihm nicht so übermäßig riesig wirken. Das ist wahr. Boah, Godzilla, das ist echt. Es ist ja auch. Wir haben ja gar nicht im Vorfeld diskutiert, warum wir überhaupt darüber reden, ob das denn überhaupt Science Fiction ist. Weil könnte ja mit einem Drachen genauso gut auch Fantasy sein. Aber
die Lösung ist irgendwas mit Technik, Tura hat vorhin schon gesagt.
Ja. Der Drache ist ja durch Atomen entstanden. Das ist also tatsächlich ein Science Fiction im wahrsten Sinn des Wortes. Und es kommen.
Nee, nicht durch Atom aufgeweckt worden. Es hätte jetzt eigentlich, ihn hätte auch, keine Ahnung, ein untergehendes Schiff wecken können oder sonst
wie. Nee, denn er ist auch durch die Atomexplosion überhaupt erst mutiert. Weil ein normaler Saurier hätte zwar vielleicht diese geilen Rückenkämme, die Godzilla da hat, die auch in späteren Filmen immer größer werden, aber das sind ja quasi so eine Art... Atomenergiekollektoren, die anfangen zu leuchten und dann strahlt er halt diesen atomaren Atem aus. Das kann der nicht, das kann der in der Jurazeit noch nicht gemacht haben. Das geht nur dadurch, durch seine Mutation. Ja. Und natürlich wird er auch dann durch die Wissenschaft explodiert. Aber ganz wichtig, Es kommen auch immer wieder Außerirdische und Raumschiffe vor während der Godzilla-Phase. Damit ist das definitiv nach meiner ganz persönlichen Definition, ist das damit Science Fiction.
Und Roboter. Es kommen Roboter drin vor.
Und Roboter. Und wie?
Ja.
Es gibt einen Film, da, ich glaube, das ist der letzte, der zweite Mechagodzilla aus den 70ern. Da sieht man sogar Titten. Da ist nämlich die Tochter des bösen Wissenschaftlers durch einen Roboter ersetzt worden. Als die kaputt geht, wird sie von den Außerirdischen repariert und man öffnet ihr den Brustkorb und sieht dann ziemlich lang, während sie da repariert wird, im Inneren sind nur Hebel und Gestänge und Pumpen, sieht man über dem offenen Brustkorb ihre Plastiktitten. Das ist wahrscheinlich deswegen durch die Zensur gegangen, weil die Dinger ganz offensichtlich aus Plastik waren, aber die sind da in einem Kinderfilm ganz lange zu sehen, dass da die Daddys was hatten. Und das war ein Roboter.
Okay, okay, ich hab's. Shin Godzilla ist 118 Meter groß.
Oh, cool.
Ja.
Ja, bring uns bitte aus den Untiefen des Schmuddelkrams wieder heraus in die Welt der Zahlen und Daten.
Und damit ist er der größte Realfilm Godzilla.
Cool. Ja, ja. Größe macht's aus. Zumindest wenn man Mutanter, ein Dinosaurier-Mutant aus. Dann kommt's auf die Größe an. Ja, ich schaue gerade mal noch meine Notizen durch. Ich glaube, ich habe so ziemlich meinen Pulver verschossen.
Also wenn es auf die Größe ankommt, kann ich nur sagen, japanische Süßigkeiten. Ich habe hier so einen Kaugummistreifen.
Oh mein Gott, der ist groß. Der passt gar nicht in das ganze Fenster von der Slide-Konferenz. Warte mal.
Einen halben Meter Kaugummi.
Oh ja, ist schön. Das kommt in die Shownotes, das Bild.
Ist euch, ich habe da eine Sache gehabt, die ich nicht ganz auflösen konnte. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Und zwar in der deutschen Version stand ganz am Anfang direkt nach einem Roman von Shigeru Kayama.
Habe ich nicht aufgepasst.
Ja?
Nee, da habe ich auch nicht aufgepasst.
Okay, weil da konnte ich relativ wenig finden, beziehungsweise widersprüchlichen Krams. Mhm.
Nee, kann ich
aber anscheinend nicht so sagen. Ist wohl zumindest zeitgleich ein Roman dazu rausgekommen.
Gut, das ist möglich.
Quasi,
ja. Aber leider kann ich dir da nichts zu sagen.
Ich habe da auch nichts recherchiert.
Ich habe es tatsächlich überhaupt nicht gemerkt.
Ist mir auch vorgestern erst aufgefallen. Ich habe da nicht viel gefunden. Das Einzige, was ich noch spannend fand, aber da habe ich auch nicht mehr gefunden, also das bleibt beim Satz, Godzilla existierte als erstes als Radioprogramm.
Ach ja, stimmt.
Ja.
Ja, das weiß ich, weil die Produktion ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das war die teuerste Filmproduktion zu der Zeit in Japan. Als der rauskam, hat der alle anderen Filmproduktionen getoppt und das Studio hat so ein bisschen Panik bekommen, wollte aber nicht die Notbremse ziehen, weil dann tatsächlich der Ruin, das hätte den Ruin des Studios gedauert. Also die haben den weitermachen lassen. In der Hoffnung, dass der Film dann Erfolg wird, was er auch wird, damit das Studio nicht bankrott geht, haben aber dann einfach schon, bevor der Film in die Kinos kam, mit der Geschichte schon eine Radioserie produziert. Godzilla war tatsächlich schon kam im Radio, bevor er in die Kinos kam, eben aber auch produziert von Toho.
Da würde mich tatsächlich interessieren, ob dieses Geräusch, also den Schrei von Godzilla, tatsächlich erst für den Film oder schon für das Radioprogramm gemacht haben. Ich glaube nicht, fürs Radio wäre das super effektiv gewesen. Da muss man nur einmal dieses einspielen, da weiß man, der ist unterwegs. Das ist
eine gute Frage, ob... Das kann ich leider nicht sagen, aber das wäre natürlich geil. Vielleicht, ich habe da nicht wirklich gesucht, aber vielleicht findet man tatsächlich noch irgendwo das alte Radioprogramm. Müsste ich mal schauen, ob ich es bis zum Ende der Shownotes schaff, noch ein bisschen was zu verstöbern. Vielleicht bringe ich es rein, wenn ich was finde. Ich fürchte aber...
Bei den audiophilen Japanern, wenn du denen zugemutet hättest, so ein Geräusch über ihre wohlgehütete Stereoanlage laufen zu lassen...
1954, wir reden von 1954, sagen, ja. Da war noch nichts mit Stereoanlage, fürchte ich. Obwohl?
Japan ist zumindest in der damaligen, also ist schon immer führend gewesen, was Audiotechnik anging. Und ich sag mal eins, zu Zeiten, wo hier noch die günstigsten Kofferradios unterwegs waren, hattest du in Japan dann doch schon wirklich HiFi, die du auch heute noch als HiFi bezeichnen würdest.
Ja.
Also, wie viele japanische Geräte gibt es, die tatsächlich noch aus den 60ern sind? Ich meine, die halbe Technomusik besteht eigentlich aus japanischen Synthesizern oder generell Synthesizern, die in den 60ern, 70ern entwickelt wurden. Roland, große japanische Firma.
Das Geile an HiFi ist ja tatsächlich, also wenn du es mit guter Technik zu tun hast, auch 40, 50 Jahre alte Technik heute noch gut ist. Also es ist ja unglaublich kompatibel zum Teil. Du brauchst vielleicht so ein paar Adaptoren und so, aber dass du halt noch so uralte Technik mit total moderner Technik einfach kombinieren kannst, das lief ich. Das mag ich an HiFi.
Ja,
ja. Ja, ich habe auch nichts mehr übrigens in meinen Notizen, das war's.
Dann würde ich mal sagen, wenn wir damit alle durch sind, dann beenden wir das hier mit dem üblichen, unserem üblichen Wunsch. Kommentiert uns, teilt uns, sagt uns weiter. Kommentare an www.data-sein-hals.de, auch Hörermails gerne. Haben wir eine Hörermail?
Nicht, dass ich es mitbekommen hätte.
Irgendwas. Hörermails an kontakt@data-sein-hals.de und ich glaube, ich muss mal schauen, wir haben irgendwas. Jetzt muss ich gerade gucken, das kann sein, dass ich das dann später noch schneiden muss. Das ist schlecht vorbereitet. Ich bild mir ein, wir haben was. Kleinen Moment, jetzt suche ich mal. Ja, ich habe dann jetzt doch noch die Nachricht gefunden, wie üblich, gestern bei der Aufnahme, war sie plötzlich unauffindbar. Jetzt sind die anderen beiden zwar nicht mehr da, um mit drauf reagieren zu können, macht nichts, ich lese die trotzdem mal selber vor. Denn wenn uns ein netter Hörer schon eine nette Nachricht schreibt, dann soll die auch im Podcast vorgelesen werden. Ich glaube, die liegt eh schon, oh Gott, wieder seit 8. Mai herum. Ich glaube, wir haben die bei der letzten Aufnahme schon vergessen und das ist ja, das, so geht's ja nicht. Da müssen wir uns entschuldigen. Also erstmal Entschuldigung an Julian, dass wir das so lange haben warten lassen und dann lese ich mal vor von Julian. Betreff nur ein kurzes Danke. Hallo Anne, nicht Anne, nochmal. Hallo, Mann. Hallo alle. Ich weiß ja, auf Japanisch heißt das Konnichiwa, Minasan, habe ich heute gelernt. Also, Konnichiwa, Minasan, hallo alle. Danke für den schönen Podcast. Ich freue mich immer darauf, neue Folgen zu hören. Lachsmiley. Liebe Grüße aus der Straße in Köln, Julian. Ja, das ist schön, einen Hörer aus Köln zu haben. Das freut mich. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal, wenn wir das Social Distancing hinter uns gebracht haben, auch mal wieder irgendwie einen kleinen Hörertreff irgendwo in einem Café oder in einem Park oder das sind ja keine, aus Erfahrung sind das keine so großen Veranstaltungen, also möglicherweise ist das dann wieder so die Sorte Hörertreff, wo der Hörer den Podcastern 3:1 unterlegen ist, aber wäre trotzdem nett, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal hin. Also vielen Dank, lieber Julian, für die nette E-Mail. Dankeschön. Ja, schreibt uns Kommentare an www.data-sein-hals.de. E-Mails auch gerne gesehen. kontakt@data-sein-hals.de. Twitter, Facebook, Instagram. Könnt ihr uns auch gerne kommentieren. Wir freuen uns über alles. Lob, Kritik, Tiernamen, Pelikanwasser.
Kannst mich, beiß mich, gib mir Tiernamen.
Ganz genau. Und damit möchte ich jetzt hier an dieser Stelle noch einen Gruß, bevor wir Sayonara sagen, einen Gruß auf Japanisch, der übersetzt so viel heißt, ihr alle, weil wir Freunde sind, ist Corona uninteressant.
Minasan, Tomodachi des Norde, Corona wa. Omoshiroku arimasen.
Mit diesen inspirierenden Worten entlassen wir euch in die immer gelockertere Isolation und sagen zum Abschied leise Sayonara! Sayonara!
Auf Wiedersehen! Our
time has come to say Sayonara!
Tschüss!
Ciao!
Da war dann nochmal der Schrei.
Ja.
Ach. Schön war's.
Ja.
Eine Produktion des Podcast Imperiums.
Ich glaube, das lasse ich auch noch drin.
Finde ich gut.